Nachdem wir in der ersten Folge unseres Zweiteilers darüber berichtet haben, wie das Deutsche Kaiserreich im Zuge des Ersten Weltkrieges gemeinsam mit der Türkei mehrere hundert Millionen Muslime zum sogenannten Heiligen Krieg gegen Engländer und Franzosen aufrief, wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute einen Überblick über die deutschen Dschihad-Aktivitäten in anderen arabischen und asiatischen Staaten geben.
Hallo? Hallo?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Marokko.
Marokko war seit dem 12. März 1912 in eine spanische Zone und ein französisches Protektorat geteilt. Dennoch gab es in dem Land Unabhängigkeitsbestrebungen, die schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges von Deutschland unterstützt worden waren. Diese Kanonenbootdiplomatie wurde bekannt als Panthersprung nach Agadir. Auch die deutsche Rüstungsindustrie beteiligte sich am Dschihad. Die Mannesmann Röhrenwerke AG war eine der großen deutschen Metallverarbeitungsfirmen mit Sitz in Remscheid. Seit 1909 besaß ihre Marokko-Mannesmann Company bzw. das Marokko-Minensyndikat umfangreichen Grundbesitz in Marokko, genauer gesagt 7 Millionen Hektar, um sich dort Schürfrechte zur Erzförderung zu sichern. Außerdem war Mannesmann in der Landwirtschaft tätig. Durch den Boom der Rüstungsindustrie und den erhöhten Stahlbedarf profitierte das Unternehmen vom Kriegsausbruch. Bei Kriegsbeginn im August 1914 hatten die Firmenvertreter Marokko bereits verlassen. Hauptmann Alfred Mannesmann organisierte von Spanien bzw. der spanischen Zone aus seine subversiven Aktivitäten in Marokko. Er wurde im Juni 1915 vom marokkanischen Kriegsgericht in Casablanca in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der Ingenieur Franz Fahr von der deutsch-spanischen Gesellschaft La Navarrete erhielt 1915 den Auftrag, einen Aufstand der Berberstämme im Riffgebirge unter Führung von Abdel al-Malik anzuzetteln. Aber der Versuch scheiterte, zumal Fahr gar kein Arabisch sprach. Am 26. November 1915 kam Franz Fahr unter ungeklärten Umständen ums Leben. Sein Nachfolger wurde Friedrich Albert Bartels, der ebenfalls scheiterte und sich 1918 mit 66 marokkanischen Gefolgsleuten nach Spanien absetzen konnte. Wiederholt gab es Versuche, Waffen, Munition und Sprengstoff nach Marokko zu schmuggeln. Darin waren unter anderem der deutsche Konsul in Tetuan, Dr. Zechlin, und der deutsche Marineattaché von Kron verwickelt. Mehrfach konnten die spanischen Behörden solche Lieferungen abfangen. So wurden im Januar 1916 3000 Gewehre beschlagnahmt, die man in Kunststeinen versteckt hatte. In Südmarokko wollten die Deutschen einen Aufstand der Al-Haibar entfachen. Hier leitete Hauptmann der Reserve Dr. Pröbster von der in unserem ersten Teil ausführlich beschriebenen Nachrichtenstelle für den Orient, NFO, die Operation. Am 14. November 1916 brachte ein U-Boot ihn und zwei Begleiter nach Kap Draa. Nach dem Auftauchen mussten die drei Männer in ein Beiboot umsteigen und die 200 Meter zum Strand rudern, aber das Boot kenterte und ein Teil der Ladung, Waffen, Handgranaten und Gold, ging verloren. Anschließend wurden die Gestrandeten von Einheimischen noch zusätzlich ausgeraubt.
Algerien.
Die deutschen Operationen in Algerien leitete Ernst Braun alias Ernst Kühnel, ein bekannter Archäologe und Kunsthistoriker. Die Nachrichtenstelle für den Orient warb 5 frühere Fremdenlegionäre an, um in Algerien einen Aufstand zu initiieren. Allerdings erwiesen sich 4 als unzuverlässig. Nachdem sie ihre Operationsgelder in Spanien erhalten hatten, setzten sie sich mit den Geldern ab. Als einziger Kämpfer blieb Adolf Staringer übrig. Dieser sollte algerische Eisenbahnlinien und die Talsperre bei Périgueux angreifen. Vermutlich wurde Staringer von den französischen Behörden enttarnt und hingerichtet.
Libyen.
Libyen, damals Tripolitanien und Cyrenaika, befand sich teils unter französischer, teils unter italienischer, teils unter britischer Kontrolle. Der Bruder von Alfred Mannesmann, der Physiker, Ingenieur und Rittmeister Dr. Otto Felix Mannesmann, wurde im August 1914 deutscher Konsul in Tripolis. Unter dem Decknamen Dr. Mann führte er eine kleine deutsche Expedition aus insgesamt 5 Personen, darunter 2 weitere Mitarbeiter der Mannesmann AG, Direktor Hans Steinwachs und der Übersetzer Salama. Die Gruppe hatte den Auftrag, einen Aufstand der arabischen Senussis unter Führung von Scheich Said Ahmed al-Sharif gegen die Franzosen zu organisieren. Dabei sollten die Senussis von einigen Tuareg-Stämmen unterstützt werden. Aufgrund italienischer Proteste mussten alle Expeditionsteilnehmer, außer Mannesmann, Libyen schon am 24. August 1914 wieder verlassen, da die neutrale Regierung Roms Auseinandersetzungen mit der Entente befürchtete. Danach schlug Mannesmann sein Hauptquartier in Dnafa bei Al-Salum auf. Zeitweilig wurde er vom deutschen Agenten Baron Otto von Gumpenberg unterstützt. Zur militärischen Versorgung der Senussis wurden Gewehre und Munition zunächst als Bierfässer von Italien nach Libyen geschmuggelt. Doch die italienischen Sicherheitsbehörden kamen den Waffenlieferungen im März 1915 auf die Spur. Danach setzte die deutsche Reichsmarine mehrere U-Boote als Blockadebrecher ein. U-35 konnte am 5. November 1915 im Golf von Solum den britischen Hilfskreuzer HMS Tara versenken. Dabei wurden 12 Matrosen getötet und 92 Überlebende gefangen genommen. Bei ihrem Feldzug gegen die Engländer hatten die Aufständischen anfangs durchaus Erfolge. Im November 1915 räumten die Briten Solum und Sidi Barani in der westlichen Wüste und zogen sich nach Marsa Matruk zurück, wo sie im Dezember 1915 einen Angriff der Rebellen erfolgreich abwehren konnten. Anschließend eroberten die Engländer Solum am 14. März 1916 zurück. Otto Felix Mannesmann wurde am 10. April 1916 bei einer Karawanenreise von Einheimischen getötet. Vermutlich handelte es sich um einen Raubmord, um die restlichen Expeditionsgelder, ca. 300.000 Reichsmark, zu erbeuten. Nach dem Tod von Mannesmann entsandte der deutsche Geheimdienst eine weitere Expedition mit Decknamen Mir. Diese wurde von Baron Paul Wolf Freiherr von Tottenbart geleitet. Per U-Boot ging es nach Libyen. Mit an Bord waren Waffen, Geschenke und der wichtigste Punkt der Mission, eine Funkstation. Mit ihr sollte endlich eine moderne Verbindung zwischen den Rebellen und dem Kaiserreich hergestellt werden. Das Unternehmen glückte. Die Funkstation lieferte wichtige Erkenntnisse für den Seekrieg im Mittelmeer. Weil Tottenwart gegenüber den Senussis und deren Verbindungsmännern im Osmanischen Reich geschickter agierte als sein Vorgänger, brachte er die frustrierte Rebellenschar wieder auf pro-deutsche Linie. Aber im Februar 1917 waren die Senussis endgültig besiegt und mussten ihre Oase Siwa aufgeben. Tottenwart hielt bis Kriegsende 1918 aus. Die Senussis luden ihn ein, künftig bei ihnen zu leben und weiter gegen die Italiener zu kämpfen. Aber im Frühjahr 1919 ergab sich der Baron freiwillig den Alliierten und kehrte 1920 nach Deutschland zurück.
Evening for
Sudan.
Der deutsche Ethnologe und Regierungsrat Leo Frobenius wollte eine geheime Mission in dem neutralen Äthiopien leiten, um von dort aus den Aufstand im anglo-ägyptischen Sudan zu organisieren. Die italienischen Behörden in Massawa, Eritrea, verweigerten jedoch die Weiterreise und so kehrte Frobenius zurück nach Deutschland. Einen zweiten Versuch unternahm der deutsche Diplomat Lorenz Jensen über Wollo in Äthiopien. Ende 1915 konnte er den äthiopischen Kronprinzen Lai Iyasu V. dazu bewegen, sich dem osmanischen Aufstand zum Dschihad anzuschließen. Die Äthiopier, Eritreer und somalische Derwische wurden aus Deutschland mit Waffen beliefert. Im Jahr 1916 griff Iyasu den Südsudan an. Dort hatten deutsche Agenten parallel einen Aufstand christlicher Afrikaner sowie muslimischer Darfuris unter der Führung von Sultan Ali Dinar inszeniert, während die erwähnten pro-türkischen Senussis aus Libyen durch Ägypten in den Nordsudan vorstoßen sollten. Iyasus Unternehmen scheiterte jedoch schon im Anfang. Seine deutlich unterlegenen äthiopischen Truppen wurden im Mai rasch geschlagen. Im September 1916 rächten sich die britischen Agenten und organisierten eine erfolgreiche Revolte gegen Iyasu. Daraufhin wurde das Personal der deutschen Botschaft vorübergehend inhaftiert.
Ägypten.
Seit 1882 übten die Briten die Vorherrschaft in Ägypten aus, obwohl das Land offiziell weiterhin zum Osmanischen Reich gehörte. Neben der Türkei war Ägypten das Hauptgebiet der deutschen Aktivitäten. Hier leitete Dr. Kurt Max Prüfer die NFO-Operationen. Dieser hatte Arabistik studiert und ab 1907 an der deutschen Botschaft in Kairo als Dolmetscher gearbeitet. Ein Versuch des amtierenden Vizekönigs Abbas Hilmi Pascha, die britische Vorherrschaft mit deutsch-türkischer Hilfe zu brechen, scheiterte bereits 1914. Danach ging es vorrangig um die Beobachtung und Überwachung der weiteren politischen Entwicklungen. Die Ägypter misstrauten den türkischen Verbündeten der Deutschen. Auf der anderen Seite wandten sich viele NFO-Emissäre nicht nur gegen die britische, sondern auch gegen die türkische Bevormundung ihres Heimatlandes. Daher wurden sie schon bei der Ausreise nach Ägypten von türkischen Militärbehörden gestoppt. Andere Emissäre erwiesen sich einfach als unfähig. Wie Salvador Oberhaus in seiner Dissertation zum wilden Aufstande in Flammen, die deutsche Ägyptenpolitik 1914 bis 1918, im Jahr 2006 schrieb, waren die deutschen Aufklärungsmöglichkeiten in Ägypten quasi nicht existent.
Die Nachrichtenlage des Auswärtigen Amts bei Kriegsanbruch kann als katastrophal bezeichnet werden. Die Mittelmächte hatten ihren Informationszugang ins Land verloren. Die Nachrichtenverbindungen aus der Vorkriegszeit rissen ab. Ernst Jäg, der sich Anfang 1915 in Konstantinopel aufhielt, bestätigte Zimmermann die amtlichen Meldungen, denen gemäß aus Ägypten keine direkten und verlässlichen Nachrichten zu erhalten sind. Die Wilhelmstraße verfügte über kaum gesicherte Informationen, deren Inhalt auch tatsächlich verifiziert werden konnte. Die Herkunft der Informationen war kaum nachprüfbar. Die über Ägypten eingehenden Informationen basierten häufig nicht auf persönlichen Beobachtungen der Berichterstatter, sondern kamen aus zweiter oder dritter Hand. Die Meldungen waren daher oft widersprüchlich oder aufgrund der langen Informationswege veraltet. Im Januar 1916 hatte sich am mangelhaften Informationsfluss aus Ägypten und an der Ineffizienz der Propagandatätigkeit trotz anhaltenden Bemühungen um das Projet d'Organisation des Rapports Secrets avec l'Égypte nichts geändert. Die vorhandenen Strukturansätze vermittelten einen unverändert provisorischen Charakter. Im Herbst 1916 war der Versuch, nachrichtendienstliche Strukturen bzw. Propagandanetzwerke für Ägypten einzurichten, endgültig gescheitert.
Der Journalist der Münchner Nachrichten, Hans Schmidt, stellte sich im März 1915 als Spion zur Verfügung, um die britischen Militärstellungen am Suezkanal auszuspionieren. Mehrere Versuche, den Suezkanal durch eine Schiffsversenkung zu blockieren, scheiterten. Im August 1914 planten die Deutschen, den Frachter Rabenfels durch den deutschen Lotsen Brasch im Suezkanal zu versenken, aber die alarmierten Engländer verweigerten dem Schiff die Durchfahrt durch die Wasserstraße. Gleichzeitig plante der Militärattaché der österreichischen Botschaft, Josef Pomjankowski, den Frachter Arimathea mit Zement zu beladen und im Kanal zu versenken, in der Hoffnung, dass das Wasser den Zement bindet und die Fahrrinne unpassierbar machen würde. Aber die Reederei weigerte sich, den Frachter zu verkaufen. Ein weiterer Plan stammt vom Kapitän des Schlachtkreuzers SMS Göben, Kapitänleutnant Fritz Hilgendorf. Dieser wollte einen Dampfer im Kanal versenken. Allerdings scheiterte auch dieses Vorhaben durch den luxuriös auffälligen Lebensstil und die Geschwätzigkeit des Kapitäns. Pläne, die Hafenanlagen von Port Said und Alexandria durch den deutschen Oberstleutnant Robert Moores Ende 1914 zu zerstören, wurden von den Briten durch die Festnahme von Moores im Oktober 1914 ebenfalls vereitelt. Im Juli konnte der deutsche Offizier Schuh das Schiff Teire Fias durch eine Mine beschädigen. Dadurch war die Durchfahrt durch den Suezkanal immerhin für mehrere Stunden unterbrochen. Die beiden österreichischen Agenten Georg Gondos und M. Paul Simon wollten die Ölförderanlagen in Gemsa am Golf von Suez sprengen. Sie mussten ihr Vorhaben Ende 1914 aufgeben, da die britische Truppenpräsenz vor Ort einen Anschlag unmöglich machte. Im Februar 1915 wagten sie einen zweiten Versuch. Diesmal wurden sie von der 600 Mann starken Guerilla-Einheit Teshkilat Imasusa unter Führung von Eshref Kushtubasi unterstützt. Diesmal konnten sie tatsächlich mehrere Bohrlöcher zerstören. Der deutsche Großindustrielle Fritz Thyssen wollte sich mit dem offensichtlichen Scheitern der Insurrektionspolitik nicht abfinden. In einem Schreiben an den Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger vom 13. Januar 1916 vertrat er die Auffassung, mit dem Abwurf zahlloser Flugblätter aus Zeppelinen über Kairo ließen sich die Einwohner doch noch zur Revolution antreiben. Auch zwei türkische Militäroffensiven scheiterten. Am 2. Februar 1915 griff die 4. türkische Armee mit 19.000 Mann die britischen Stellungen an, die von 30.000 Soldaten verteidigt wurden. Nach mehrstündigem, verlustreichem Gefecht mussten sich die Türken zurückziehen. Auch ein zweiter Angriff am August 1916 wurde von den Briten abgewehrt.
A dealer to pay, call up on geezers to rid these green trees of my reeking jeans. Got a you think I care, air out glaring geezer stares. I'm here and I'm there, couldn't see past the end of my beer. What was getting near, or the silence after the cheers? I didn't know it was over till it was too late, too late. Meet me at the gates, don't be late. But pretty soon the day came for change, and I was glad she never walked away. So I'm choosing what to wear, doing my hair with an hour to spare. When my life went pear, she'd been there with a fixed stare.
Big wheel climbs to the top, geezer stairs bounced off. Standing at the top of this huge mountain, smiling and shouting, spring flowers sprouting. Not one inch of doubt in my mind as I reached the gates. Came round the corner at a rate, risked her love, but I was gonna set things straight. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late.
I didn't know that it was over till it was too late, too late.
I said, meet me at the gates, leave now, don't be late. I waited for a while, listening to a voicemail, mind set sail. Then the facts turned me pale, wind, rain and hail. My fears unveiled for my fair female. She'd walked away, too little too late. I step up the pace, walk past the gates, rain runs over my face. Spirit falls from grace. I purchase a hazy escape at the alcohol place in the chase. Sat down, got a fat frown, weeping and drowning my senses, for this love game's expensive. I walk in a trance, got a wounded soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance. Now nothing holds significance, and nothing holds relevance, cause the only thing I can see is her elegance.
I didn't know that it was over till it was too late, too late.
Arabische Halbinsel.
Auf der arabischen Halbinsel versuchten die Deutschen, Scharif Hussein für sich zu gewinnen, doch dieser verbündete sich lieber mit den Briten. Diese versprachen ihm Unterstützung bei seinem Unabhängigkeitsstreben und zahlten ihm umgerechnet rund 600 Millionen Euro. Daraufhin rief Hussein 1916 zum Unabhängigkeitskampf gegen die Türken auf. Militärberater der arabischen Beduinen und damit wichtigster Gegenspieler Oppenheims war der britische Agent Thomas Edward Lawrence, der später als Lawrence von Arabien weltbekannt wurde. Bis zum 1. Oktober 1918 konnten die Beduinen bis Damaskus vorstoßen. Daraufhin wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. Außerdem zahlte die NFO dem Betrüger Max Roloff 200.000 Goldmark für eine Propagandareise nach Mekka, woraufhin dieser verschwand.
Irak.
Ab Oktober 1915 war Major Arthur Bob für die deutschen Kriegsoperationen in Persien gegen die russische Vorherrschaft verantwortlich. Jedoch scheiterten die Aufstandsplanungen.
Iran.
Große Teile Persiens waren mit Beginn des Ersten Weltkriegs von russischen und britischen Truppen besetzt worden. Dagegen richtete sich eine sogenannte provisorische persische Regierung unter Führung von Reza Koli Khan Nizam al-Saltaneh in Kermanschah, die von der deutschen Reichsregierung finanziell und militärisch unterstützt wurde. So führte Hauptmann Fritz Klein, ehemaliger Militärattaché in Teheran, von 1914 bis 1916 eine Expedition durch. Im irakischen Kerbela gelang es ihm, die schiitische Geistlichkeit zu einer Fatwa zugunsten des deutschen Kaiserreichs zu animieren. Außerdem sprengte er eine britische Ölpipeline am Persischen Golf. Dem früheren deutschen Konsul in Bushehr, Leutnant der Reserve Wilhelm Wasmus, gelang es im Südiran, eine Widerstandsbewegung mehrerer persischer Stämme gegen die britischen Besatzungstruppen aufzubauen. Nach der Niederlage der türkischen Truppen am 11. März 1917 in der Schlacht von Bagdad gegen britische Verbände musste die deutsche Gesandtschaft in Kermanschah aufgegeben werden.
Afghanistan.
Nach einem britischen Feldzug hatte der afghanische Herrscher 1893 einen Protektoratsvertrag mit Britisch-Indien unterzeichnet. Aber auf afghanischer Seite bestand grundsätzlich ein Interesse daran, seine volle Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Dies wollte sich das Deutsche Kaiserreich im Ersten Weltkrieg zunutze machen. Oberleutnant Oskar von Niedermayer und der Legationsrat Werner Otto von Henting, der zuvor Attaché in Istanbul und Teheran gewesen war und somit als einziger Expeditionsteilnehmer Orienterfahrung hatte, leitete eine Expedition nach Afghanistan. Sie erreichten mit einer Gruppe von ca. 60 Mann am 26. September 1915 Kabul. Der britische Geheimdienst hatte schon früh von der deutschen Militärexpedition erfahren und der Gruppe in rumänischen Bahnhöfen einen Teil ihrer Ausrüstung gestohlen. Persische Straßenräuber entwendeten einen Teil der goldenen Reisekasse. In Kabul angekommen, wurde die deutsche Expedition gleich unter Hausarrest gestellt. Erst am 1. Oktober 1915 erreichten sie eine Audienz beim Emir Habibullah Khan. Nach langen Verhandlungen wurde am 24. Januar 1916 ein deutsch-afghanisches Freundschaftsabkommen unterzeichnet. Darin verpflichtete sich die deutsche Reichsregierung zur Lieferung von 100.000 Gewehren, 300 Geschützen und einer Summe von 10 Millionen Pfund. Im Gegenzug sollte Habibullah seine Neutralität aufgeben und auf Seiten Deutschlands und der Türkei in den Krieg eintreten. Während die deutsche Seite ihre Lieferverpflichtungen einhielt, gab Habibullah die afghanische Neutralität nicht auf. Die russische Offensive im Kaukasus und die Niederlagen der Türkei ließen einen Erfolg der Mittelmächte unwahrscheinlich erscheinen. Außerdem hatten die Briten dem afghanischen Herrscher wohl noch mehr Geld und Silber geboten. Immerhin konnte Niedermayer in Afghanistan ein eigenes Agentennetz aufbauen. Dessen Zentrale war die deutsche Apotheke in Isfahan im Iran. Außerdem errichtete man eine Station zum Abhören des britischen Funkverkehrs. Mit mehreren österreichischen Offizieren, die aus russischer Kriegsgefangenschaft geflohen waren, bemühte sich Niedermayer um eine verbesserte Artillerieausbildung der afghanischen Armee. Einen Plan zur Ermordung des britischen Konsuls konnte der britische Geheimdienst vereiteln. Im Mai 1916 zog sich die deutsche Expedition erfolglos aus Afghanistan zurück. Im September schloss sich Niedermayer der deutschen Militärmission im Osmanischen Reich unter dem Kommando von Generalfeldmarschall von der Goltz an. Im Juni 1917 wurde er Hauptmann im Generalstab der Heeresgruppe Yildirim. Von Hentig reiste mit seiner Gruppe durch China und die USA zurück nach Deutschland. Für die 22.000 Kilometer lange Strecke benötigte er rund ein Jahr. Der afghanische Herrscher Habibullah wurde, vermutlich im Rahmen einer Palastintrige, im Februar 1919 ermordet.
Indien.
In Indien lebte eine starke muslimische Minderheit. Die Leitung der deutschen Aktivitäten in Indien lag bei dem Missionar Ferdinand Grätsch. Die 18 Mitglieder eines indischen Komitees in Berlin wurden als Agenten in ihr Heimatland entsandt. Der deutsche Legationsrat Werner Otto von Hentig wollte von Afghanistan aus Aufstände in Indien schüren. Dazu verbündete man sich mit dem indischen Prinzen Raja Mahendra Pratap, einen Hochstapler, der von seinem Vater gerade mal zwei Dörfer geerbt hatte. Der Prinz lebte in Berlin und schloss sich der Niedermayer-Hentig-Expedition nach Afghanistan an. Am 1. Dezember 1915 proklamierte er in Kabul eine indische Exilregierung unter seiner Führung. Allerdings blieb der Entwurf einer eigenen Staatsflagge seine wichtigste Amtshandlung. Ansonsten verprasste er einen Teil der deutschen Expeditionsgelder. Als die Expedition in Afghanistan schließlich scheiterte, waren auch die Aufstandspläne für Indien Makulatur. Nur einmal kam es zu einer deutschen Militäraktion in Indien. Bereits am 23. September 1914 griff der deutsche Kreuzer SMS Emden die Ölanlagen von Madras an.
Tease at the sauce and me and Mackie D's at about half three. Why you munching on your quarter pounder with cheese? Chatting about me and my Billy E's like, it's all me, you shit. It's all me, can't speak. It's all me, just queer. Oh, whatever, don't talk with your mouth full. Why discuss me? It's all publicity. Even if it costs me, it's still dashing my name around the city. It's all good though. Publicity for free. White midget, uh-huh, my midget. Somebody just start my digit. It's all for you, no one, is it? Fly by the way that you use your credit. If it had said it, I'm nobody. Well, if I'm nobody, then why are you ringing me? You drained your credit, that's killing it. Well, my style, you sure you ain't feeling it?
Blah, 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 blah. I'm telling you, hit one ear and it comes straight out of your car.
Muslimin. Just because of your white Caucasian doesn't mean me and him are the same. Because when I'm not American, the two are not a man. Think I'm a Jew with a different kind of plan. Send the facts straight, cause I know that I can. Feel it every way, cause I do the whole shebang. Categories, I don't fit into any. I'm on some stars, I'm on many. Writing out more lines than Burberry and dealing with beats like a victim of a bully. Make a dream, I'll slap off the floor. Spit that smack when I walk in the door. Release my metaphor like, oh, black is the white girl. About me over your Sunday rose, you've been born in cheese on toast. But when I find out you're talking, it's all different. It's not spoken. It's all me. I never said that. It's all me. You know you ain't whack. It's all me. I love your track. What the fuck you want, bitch? A pat on the back. A blackberry equals a sit to be back friend. Cause a back friend is the next blackberry. And then he only start caring when you're preparing the next bit rhythm that every day keeps wearing. No, I got the posh people swearing. They're rich, the poor, the slopes, the woods. Oh dear, blackberry and
Der Versuch, die Bevölkerung in den arabischen Ländern zu einem Dschihad made in Germany zu animieren, scheiterte. Mehrere deutsche Militärs hatten die Erfolgschancen von Anfang an sowieso als gering eingestuft. Ich stehe den Leistungen dieser Beduinenhorden skeptisch gegenüber, notierte etwa Generaloberst Kronprinz Ruprecht von Bayern in seinem Kriegstagebuch am 10. Dezember 1914. Für Graf Hardenberg, einen ehemaligen Konsul in Tunis, waren die Muslime ohnehin nur eine, Zitat, Rasse von Sklaven. Auch der deutsche Diplomat und Orientalist Friedrich Rosen, der damals die Orientabteilung im Auswärtigen Amt leitete, kritisierte im Nachhinein die Dschihad-Planungen. In seinen Memoiren aus einem diplomatischen Wanderleben schrieb er 1959:
Ich hätte über die Wahnvorstellungen gelacht, von denen diejenigen beherrscht wurden, die mit der politischen Leitung oder Ausführung deutscher Unternehmungen in allen mohammedanischen Ländern betraut waren, wenn uns die Sache nicht zu ernst vorgekommen wäre. Aber im Auswärtigen Amt glaubte man damals ebenso fest an die grüne Fahne des Propheten und den Heiligen Krieg, wie einige Jahre später an den Völkerbund und die Segnungen der Locarno-Politik. So wie Voltaire als der Vater der französischen Revolution angesehen wird, so konnte man Karl May als den Vater unserer Orientpolitik dieser Zeit betrachten. Was an Kenntnissen des Orients existierte, ging jedenfalls über diese wohl einzige Quelle kaum hinaus.
Mehrere Kollaborateure hatten sich nach dem Scheitern der Dschihad-Bestrebungen in den arabischen Ländern nach Deutschland abgesetzt. Bei Kriegsende im November 1918 galten die meisten dieser sogenannten Dschihadisten nun als politisch unerwünscht. Daher wollte das Auswärtige Amt die einstigen Bündnispartner abschieben. Das Ministerium beschaffte entsprechende Reisedokumente, lehnte aber eine finanzielle Unterstützung der Exilanten in der Regel ab. Nur wenige Betroffene erhielten ein dauerhaftes Bleiberecht. Das Scheitern des deutsch-türkischen Dschihads trug nur am Rande zur militärischen Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und damit zum Untergang des Osmanischen Reichs bei. Dennoch war der deutsche Versuch, durch eine Dschihad-Guerilla-Kriegsführung die autoritären Herrschaftsverhältnisse in den arabischen Gebieten zu destabilisieren, nicht völlig absurd. Dies zeigte sich am Beispiel Russlands. Zwar kam es auch hier nicht zu einem muslimischen Aufstand gegen die russischen Truppen im Transkaukasus und Persien, aber die Etablierung eines russischen Dissidenten als sogenannten Revolutionsführer in St. Petersburg erfüllte schließlich den gleichen Zweck. Am 3. März 1918 unterzeichneten Deutschland und Russland in Brest-Litowsk ein Friedensabkommen. Damit endete für Deutschland der verlustreiche Zwei-Fronten-Krieg und die Soldaten wurden für die Westfront frei. Zwei Wochen später startete hier die fünfte und letzte deutsche Frühjahrsoffensive in diesem Krieg mit der Operation Michael. Am 29. September 1918 forderte die oberste Heeresleitung einen Waffenstillstand. Am 11. November 1918 unterzeichneten die Kriegsparteien im französischen Compiègne schließlich ein entsprechendes Abkommen.
Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges fühlte sich der betagte Max von Oppenheim im Juli 1940 noch einmal bemüßigt, das Reichsaußenministerium zu einem zweiten Dschihad-Versuch in den britischen und französischen Kolonialgebieten zu ermuntern. Die Reichsregierung griff die Idee begierig auf, als Ergänzung zum Einsatz des Afrikakorps unter Generalleutnant Erwin Rommel in Libyen. Im Mai 1942 rief der palästinensische Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, der damals im Exil in Berlin lebte, den Dschihad aus. Die Durchführung der Operation lag vor allem beim Auslandsgeheimdienst, Amt Auslandabwehr, unter der Führung von Admiral Wilhelm Canaris. Außerdem hatte Adolf Hitler selbst mit seiner Weisung Nummer 30 die Aufstellung eines speziellen Kommandos zur Vorbereitung von Sonderoperationen im Nahen Osten, insbesondere in Syrien und Irak, befohlen. Dieses Kommando erhielt zunächst die Bezeichnung Sonderstab F nach seinem Kommandeur Generalleutnant Helmut Felmy. Im September 1942 wurde es umbenannt in Generalkommando ZBV zur besonderen Verwendung. Bei diesem zweiten Dschihad-Versuch konnten die Nazis auf die Unterstützung durch kollaborierende Vichy-Franzosen in den französisch-arabischen Gebieten setzen. Ab 1941 wurde unter Führung von Major Andreas Meyer-Mader die Spezialeinheit Tiger B aus muslimischen Kriegsgefangenen aufgebaut. Danach folgte das Sonderbataillon Bergmann und das sogenannte 1. Ostmuselmanische SS-Regiment. Später wurden Zehntausende Muslime aus der Sowjetunion als Kriegsfreiwillige rekrutiert. Seit Juni 1944 bestand in Göttingen sogar eine Schule zur Fortbildung von Wehrmachtsimamen. Ein Plan zur Besetzung der Türkei, das sogenannte Unternehmen Gertrude, wurde Ende 1942 aufgegeben. In Syrien leitete Rudolf Rahn die deutschen Aktionen. Im Irak führte der deutschfreundliche Ministerpräsident Rashid Ali al-Gailani am 1. April 1941 einen Staatsstreich durch. Als die Briten mit einer Militärintervention reagierten, forderte der Staatssekretär im Reichsaußenministerium, Ernst von Weizsäcker, der Vater des späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Zitat, den bewaffneten Widerstand gegen England aufzunehmen. Zitat Ende. Daraufhin entsandte das Reichsaußenministerium 1941 eine Sonderexpedition unter Leitung von Dr. Arthur Berg alias Fritz Grobber und vier Angehörigen der Division Brandenburg in den Irak. Die Reichsluftwaffe setzte im Mai 1941 das Sonderkommando Jung unter dem Kommando von Oberst Werner Jung ein. Nach dem Scheitern dieser Mission entsandte die Abwehr im Sommer 1943 ein zweites Sabotageteam unter Führung von Johann Gottlieb Müller, das unter anderem die irakischen Ölanlagen sprengen sollte. In Persien baute man ein Agentennetz mit mindestens 400 Spionen auf. Außerdem schickte man Angehörige der SS und der Organisation TOT nach Afghanistan, die als Bauingenieure getarnt die deutsche Kolonie vor Ort verstärken sollten. Nicht zuletzt planten die Achsenmächte Deutschland und Japan die gemeinsame Besetzung von Indien. Aber auch die deutschen Pläne für einen Islamfaschismus scheiterten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem wir nun die Aktivitäten Deutschlands für einen globalen Dschihad dargelegt und dokumentiert haben, gehen wir davon aus, dass die rassistischen Pseudo-Islam-Kritiker der Per-, Bai-, Dü-, Frigida-Bewegung ihre Aktionen sofort einstellen. Allerdings ist uns bei allem Optimismus auch bewusst, dass wenn Gregor Gysi wirklich recht hat und sich die Motivation des Dresdner Mobs aus ostdeutschen Identitätsunsicherheiten speist, wir mindestens noch weitere 836 Montagsdemonstrationen derartiger Provenienz erleben werden. Wir danken dem Autor Gerhard Pieper, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah. Katja hatte recht. Kurt Konrad hat wirklich jede Menge Dreck am Stecken.
Warum steckst du deine Nase in Angelegenheiten, denen du nicht gewachsen bist, Mädchen?
Mörder! Dich bring ich in den Knast!
Santa Mierda, was ist los hier? Katja, alles okay bei dir?
Alles Roger in Kambodscha. Wir sprechen uns noch. Ich weiß ja, wo ich dich finde. Die Sache ist 50 Jahre her, da geht doch kein Hahn mehr nach.
So, noch mal einen Kaffee. Ich habe viel zu tun gerade. Kommst du klar?
Ja.
Hallo, Axel. Eine Mate zum Hochfahren?
Jo.
Mist, verdammt. Wieso komme ich denn da nicht rein? Hast du noch Netz?
Also bei mir geht's. Soll ich mir deine Kiste mal anschauen?
Oh ja, geil. Ich bin Katja.
Angenehm. Axel. Oh, sieht schlimm aus. Vielleicht hast du dir einen Spartaner eingefangen. Scherz.
Also schau mal. Ich habe hier diese Zeichenkombination. Das sieht doch wie ein Portschlüssel ins Darknet aus. Ich habe das jetzt schon mit Tor und Onion probiert und auch auf Unicode umgestellt.
Darknet beschreibt in der Informatik ein Peer-to-Peer-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindung untereinander manuell herstellen. Dieses Konzept steht im Gegensatz zu konventionellen Peer-to-Peer-Netzwerken, bei denen zumeist die Verbindung zu den Clients fremder Personen automatisch und willkürlich initiiert werden. Im Ergebnis bietet ein Darknet ein höheres Maß an Sicherheit, da einem Angreifer der Zugriff auf das Netzwerk nicht ohne weiteres möglich ist. Oder er im Idealfall gar nichts von der Existenz des Netzwerks weiß.
Sieht gut aus soweit, aber what the fuck? Da fehlen wohl noch ein paar Bytes für die Adresse. Woher hast du die Zeichen?
Ach, das war so eine Idee. Die waren versteckt in den farbigen Anfangsbuchstaben hier auf der Unterseite dieser Website.
Ah, überallwaffen.de. Die Seite vom alten Konrad. Spannend. Dann lass uns doch gucken, wo der Rest versteckt ist.
Stunden vergehen. Die beiden stecken die zunehmend rauchenden Köpfe zusammen.
Vielleicht bringt uns das hier weiter.
Nee, das ist eine Sackgasse.
Bis Katja sagt...
Guck mal, das ist auch komisch. Von allen Herstellern gibt es verschiedene Modelle. Nur von dem hier. Okram Olop. Da gibt es nur eine einzige, die 9mm Soul Hunter.
Okram Olop? Okram Olop? Was soll das denn überhaupt für ein Name sein? Oh, crazy shit. Schau mal, wenn du das rückwärts liest, ist das Marco Polo. Das ist ein Retrogramm.
Nee. Das ist doch ein eindeutiger Hinweis auf Silk Road. Weißt du, diesen Darknet-Bazaar.
Holy shit, du meinst das Schatten-Ebay? Hier sind wir richtig. Um da reinzukommen, brauchen wir zu deiner Darknet-Adresse noch eine fünfstellige ID-Nummer.
Wie heißt die Knarre? Soulhunter?
Hunter, falsch geschrieben, hinten mit A.
Hunter hat 5 Buchstaben. Aber wie kriege ich da eine Zahl raus?
Weißt du noch das Taschenrechnerspiel in der Schule? Hattet ihr das auch? Man rechnet ewig rum, dann kommt 7353 raus und wenn man es auf den Kopf dreht, heißt es Esel.
Ja, scheiße, ja klar. Aber das geht weder mit Hunter noch mit Soul.
Soulhunter, Soulhunter, Seelenfänger, Seele.
Guck mal, mit Seele geht's. Und wenn man jetzt Seele als Zahl schreibt,
heißt das 37335. Wow. Aber auf Silk Road kommen wir aus dem WLAN von Manu nicht. Oder sollten wir zumindest nicht. Lass uns das bei uns im Büro nachschauen.
Na dann los. Manu! Manu, Zahlen bitte!
Guten Abend, Claudia. Ins Büro oder nach Hause? Ach, stimmt ja. Ist ja das Gleiche.
Exakt. Ins Büro also bitte.
So, da wären wir. Macht 8,50.
Mach 9. Gute Nacht, Willi.
Gute Nacht.
Scheiße, die Tür steht offen. Was ist denn hier los? Axel? Hast du nicht eigentlich ein Zuhause? Axel!
Claudia!
Axel!
Claudia!
Axel!
Oh, Claudia!
Was liegst du da? Steh auf, mein Freund! Oh nein, mir träumt!
Siehst du nicht das Blut an meiner Seite? Siehst du nicht, dass ich leide? Mein Leben auf des Messers schneide.
Erzähl, ich hab so viele Fragen. Was kannst zum Hergang du mir sagen?
Es tut mir weh, ja gar so sehr. Doch mehr zu sagen fällt mir schwer.
Wer war es? Wer war es? Wer hat dies schändlich fertiggetan?
Ich spür's, es wird enden, ich sterbe.
Stirb nicht!
Ich sterbe!
Stirb nicht!
Ich sterbe!
Stirb nicht!
Ich sterbe!
So rede doch, wer war es?
Marco Polo.
Im Ernst? Der alte Cortulaner? Oder doch ein Trojaner? Hier endet das kurze Leben einer Figur, die lieb zu gewinnen wir alle so wenig Zeit hatten. Nachti, Nachti, Axel.
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Jan Achmed sagt...
Die halbe Szene ist ja auch schon zum Verhör abgeholt worden.
Thank you.
hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net, www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.